wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Wir begrüßen Frau Professor Dr. Johanna Hay, Direktorin des Instituts für Steuerrecht der Universität zu Köln. Und wenn ich das richtig weiß, ist das der einzige Lehrstuhl einer deutschen Universität, der sich nicht nur schwerpunktmäßig, nicht als Nebenfach, sondern ausschließlich dem Steuerrecht widmet. Und die Funktionen, die Sie in wissenschaftlichen Institutionen einnehmen, in steuerrechtlichen Gremien, die führe ich jetzt nicht alle auf, denn ansonsten wäre die Zeit von ungefähr einer halben Stunde unseres Podcasts gefüllt. Und damit wollen wir sie nicht füllen. Frau Hay, beschreiben Sie ganz kurz Ihren Weg zum Steuerrecht, denn da gab es ja zur Juristerei einen kleinen Umweg über eine medizinische Fakultät.
Erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich muss leider gleich widersprechen. Zum Glück ist das Institut für Steuerrecht nicht der einzige rein steuerrechtliche Lehrstuhl in Deutschland. Das ist mal ganz positiv, dazu vielleicht ein bisschen später. Aber in der Tat habe ich das Steuerrecht sowieso erst spät entdeckt und auch die Juristerei nicht sofort, sondern habe in der Tat mit Medizin und Jura allerdings parallel angefangen. Und wenn man ganz genau ist, habe ich sogar erst mit Jura angefangen. Und dann habe ich meinem Kindheitswunsch, dem Medizinstudium, dann im zweiten Semester auch nachgegeben, habe also dann Medizin dazugenommen. Das klingt ganz furchtbar, ist aber gar nicht so schlimm, weil nämlich, als ich studiert habe in den 90er Jahren, frühen 90er Jahren, da ging man nicht in Vorlesungen in Jura. Also man ging gelegentlich mal in eine Vorlesung. Aber man schrieb ja Hausarbeiten in den Semesterferien und im Semester hatte man eigentlich Zeit. Und in Medizin musste man im Semester immer fleißig in die Vorlesungen gehen und so passte das ganz gut zusammen. Und in der Tat habe ich dann allerdings auch, muss man auch sagen, nach drei Semestern gemerkt, das ist eben parallel, vor allen Dingen, weil ich dann bei Jura schon fast in die Examensvorbereitung kam, war es doch ein bisschen zu ambitioniert und man muss sich auch mal dann auf irgendwas konzentrieren, wenn man gut sein will. So kam das sozusagen, dass dann im Ergebnis die Entscheidung für Jura gefallen ist. Ich wäre, glaube ich, auch gerne Ärztin gewesen, aber das ist für mich immer so eigentlich das Unangenehmste am Erwachsenwerden, dass man sich verengen muss.
Ich finde das ganz interessant, ne? Weil bei mir war es ähnlich. Ich hätte beinahe auch Medizin studiert und ich kann es bis heute nicht genau sagen, warum es zu Jura gekommen ist, wobei ich total glücklich damit bin.
Ich habe darauf natürlich auch eine Antwort. Kranke Menschen, kranke Fälle. Ich weiß es nicht, ob es das ist, aber ich glaube, das ist nämlich eine Entscheidungssituation, die ich auch häufiger mal erlebe, weil natürlich, wenn man das in meinem Lebenslauf sieht, dann gibt es immer mal Eltern, die sagen, ob ich ja nicht beraten könnte. Also das heißt, das ist gar nicht so eine seltene Entscheidungssituation. Ich muss im Nachhinein auch sagen, das wird mir eigentlich erst in den letzten Jahren so klar, was an der Art von Jura, wie wir es betreiben, so viel Spaß macht, ist, sie sind natürlich auf einem ziemlich hohen intellektuellen Niveau unterwegs, unterhalten sich meistens mit Fachleuten. Natürlich, wenn sie eine Feld-, Wald- und Wiesenkanzlei für Verkehrsunfälle haben, ist auch wieder anders. Aber ich glaube, das macht den großen Unterschied zum Arztberuf. Nicht? Da sind sie sozusagen in der Mitte der Gesellschaft.
Aber Sie haben nicht den Weg zum Medizinrecht gewählt, sondern
das
haben sich dann im öffentlich-rechtlichen Weg.
Naja, das ist so. Natürlich hat mich das dann interessiert und mich interessiert natürlich medizinische Sachverhalte auch nach wie vor. Und dann, denn bisher sind wir ja erst bei der Rechtswissenschaft angekommen, dann sind es manchmal Zufälle. Ich wollte in der Tat eigentlich im Medizinrecht promovieren. Und bewarb mich dann auch in Göttingen und da war aber irgendwie und hatte eigentlich, fand ich auch ziemlich gute bayerisches Staatsexamen, dachte so, dass da sind die Türen offen, aber der dortige Medizinrechter sagte, nö, er nehme jetzt keine an. Und dann waren es eher Zufälle, die mich an Joachim Lang heranführten. Ich hatte allerdings in Bayern schon ein ganz bisschen Steuerrecht auch gehört, weil es da ja auch im zweiten Examen vorkommt. Also ganz fremd war mir das Steuerrecht nicht, aber es war also eigentlich eher ein Zufall, dass ich dann im Steuerrecht promoviert habe.
Ja, sehr interessant. Jetzt ist es ja leider so, dass im Studium bis heute der Rechtswissenschaften Steuerrecht eben auch umschifft werden kann. Wie begeistern Sie die jungen Studierenden für unser Fach?
Das ist eine ganz berechtigte Frage. Denn das Problem ist, wenn die bei mir sitzen, dann sind sie meistens schon begeistert und dann ist es sozusagen nur meine Aufgabe, sie nicht zu verschrecken oder sie erst richtig zu begeistern. Aber die Schwierigkeit ist natürlich die, jemanden, der nicht vorgeprägt ist. Das sind natürlich ganz häufig, es sind Diplom-Finanzwirte, die kommen, es sind Studierende, deren Eltern vielleicht einen steuerrechtlichen oder Steuerberater-Hintergrund haben. Ansonsten ist man wahrscheinlich eben mit 19, 20, und das ist ja das eigentlich das Alter, in dem dann diese Entscheidungen getroffen werden müssen. Mittlerweile ein bisschen älter wieder, wenn sie später Abitur machen, aber es ist auch ganz gleich. Wer noch keine Steuern selbst gezahlt hat, der ist natürlich sowieso davon noch unberührt, es sei denn, er hat es von den Eltern mitbekommen. Also das ist eine große Schwierigkeit und wir haben alle möglichen Wahlveranstaltungen gemacht und da muss man natürlich auch immer sagen, finde ich auch nachvollziehbar, es ist oft eine Frage des geringsten Widerstands und dann scheint das Steuerrecht, das ist das eigentlich Traurige, es scheint eben ein sehr großer Widerstand, wenn ich dann erzähle, naja, hier lernt er erstmal richtig Gesellschaftsrecht, hier lernt er erstmal richtig öffentliches Recht, dann ist es schon zu spät. Nicht? Dann sind die schon meistens irgendwie in die Kriminologie abgebogen.
Wobei ja mein Eindruck ist, dass dann durch diese Hemmschwelle eher die überdurchschnittlichen Juristen dann auch den Weg an den Lehrstuhl oder überhaupt zum Steuerrecht finden.
Ja, das kann man schon so sagen. Das ist ja auch positiv. Also man kann es jetzt auch einfach sagen, das ist eine schöne Filterfunktion. Es ist immer die Frage, was man möchte. Möchte man große Hörsäle voll machen oder möchte man lieber Leute, die ein bisschen leidensfähig sind, interessiert sind und auch leistungsbereit?
Vielleicht noch eine Anschlussfrage. KI, ChatGPT etc. finden ja auch rein ganz tatsächlich Eingang. Wie geht eigentlich der Lehrstuhl damit um? Also Stichwort, wenn größere Hausarbeiten abgegeben werden sollen. Das ist ja Chance, Risiko und möglicherweise Einladung zum Missbrauch zugleich. Gibt es da Leitlinien?
Ist ein Riesenthema für alle Universitäten, für alle Fächer, für juristische Aufgaben, gerade im Schwerpunkt schon. Also die Falllösung per ChatGPT funktioniert noch nicht so gut. Das Schreiben von Schwerpunktseminararbeiten könnte durchaus mit ChatGPT assistiert werden. Wenn ich ganz ehrlich bin, sehe ich das nicht wirklich bisher. Wir sind aber auch desillusioniert, wir würden es auch nicht erkennen. Man merkt, das hat man aber auch schon in der Vergangenheit gemerkt, bei schwächeren Kandidaten merkte man immer, wenn die Textbausteine, gut, Paul Kirchhoff erkennt man irgendwie 100 Meter gegen Wind, aber auch wenn die also einfach so relativ glatt geschriebene Textbausteine da drin hatten, das hat man auch immer gemerkt.
Copy-paste.
Also was aber durchaus vielleicht die einzige Antwort ist, die hält auf Ihre Frage, mündliche Prüfungen werden an Gewicht gewinnen, das ist uns allen klar. Und natürlich dann wirklich die Klausur, ja, da können Sie es auch noch nicht einsetzen, aber häusliche Arbeiten können, also ein anderer Satz muss ich Ihnen sagen, dann finde ich es fast ein bisschen fairer, alle können darauf zugreifen, als diejenigen, die eben Zugriff haben auf den, keine Ahnung was, Großkanzleianwalt, der oder eben bei Ihnen hier jemanden, der im Steuerstreit spezialisiert ist. Also vielleicht ist es sogar fairer jetzt.
Das wollte ich gerade sagen. Also jetzt analoge Möglichkeiten und eine externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen, hat es ja immer gegeben.
Natürlich.
Und ich fand es bei dem damals in Nordrhein-Westfalen noch gegebenen Hausarbeitsexamen geradezu ein Graus, wenn dann Teams zusammengestellt wurden, was mich dazu geführt hat, nach Rheinland-Pfalz zu gehen von Bonn aus und da Klausurexamen zu machen, weil über 3 Monate hinweg zu dritt oder 6, 7 Monate hinweg zu dritt dann 3 Hausarbeiten zu schreiben, diese Vorstellung fand ich so furchtbar. Also diese Möglichkeiten hat's ja immer gegeben.
Richtig.
Und insofern ist das wahrscheinlich gar nicht so ein großer Unterschied. Ich kann mich erinnern, als Sie habilitiert wurden, gab es einen fast ganzseitigen Artikel, glaube ich, in der Welt am Sonntag, wo Sie als jüngste Professorin Deutschlands vorgestellt wurden damals. Was würden Sie heute einer jungen Frau oder auch einem jungen Mann sagen, der mit Erfolg promoviert? Sollen die den wissenschaftlichen Weg einschlagen? Haben Sie Tipps, wie man es am besten angeht, aus der Retrospektive Ihres Werdegangs, der ja sehr früh in die Wissenschaft gegangen ist?
Also zum einen muss ich schon wieder widersprechen.
Ich fordere dazu hinaus.
Ich war natürlich relativ jung, in der Tat. Das war auch wirklich für mich ganz wichtig. Ich hatte mit 32 einen C4-Ruf und das hat mir viel Sicherheit gegeben, weil, das muss man ganz klar sagen, die wissenschaftliche Laufbahn ist eine Hochrisikokarriere. Und das sind ja meistens durchaus, sonst würde ich auch niemals dazu raten, es sind Leute mit Top-Examina. Sie wollen ja nicht gleich den Malus haben, dass sie irgendwie, Herr Lang hat immer gesagt, ich habilitiere nur Leute mit dem Doppelgut. Da gemacht, hat auch geklappt. Also alle seine Schüler haben sehr glatte Karrieren gemacht und das ist jetzt sicherlich nicht Voraussetzung. Aber sagen wir mal so, es sind jedenfalls mal Leute, die sehr, sehr gute Voraussetzungen auch mitbringen, in jeder anderen juristischen Spezialisierung erfolgreich zu sein. Und dann gehört natürlich ein gewisser Mut dazu zu sagen, naja, also ich promoviere vielleicht besonders lang mit einer besonders wissenschaftlichen Arbeit, ich habilitiere mich dann, dann bin ich irgendwann vielleicht sogar Ende 30, bis ich überhaupt mal weiß, wo ich bleibe. Und ein wirkliches Problem jeder wissenschaftlichen Laufbahn ist, dass sie nicht wissen, wohin sie kommen. Sie wissen, dass sie vielleicht, dass sie irgendwo hinkommen, aber eben nicht wohin. Und das ist war einer für mich einer der Hauptgründe, warum ich sehr schnell sein wollte, weil, und jetzt kommen wir eben doch zu der Frage, das ist eben auch ein bisschen geschlechtsspezifisch, nicht? Also sie müssen ja irgendwo sich mal dann setteln und wenn sie natürlich vielleicht den ersten Ruf suboptimal annehmen müssen und wir haben natürlich immer wieder auch weg Berufungen noch mit Mitte 40, Ende 40 und dann immer noch nicht wissen, wo sie bleiben oder aber, das ist ja die Realität, danach ihr Berufsleben lang pendeln und zwar weite Distanzen pendeln, ist das schwierig. So, jetzt haben sie mich gefragt, was kann man raten? Ich würde mal sagen, haben sie Mut, weil sie fallen ja ganz weich. Also wenn es nicht klappt und sie sind jetzt nicht irgendwie sag mal so, ziehen ja nicht irgendwann auch Konsequenzen aus dem Ausbleiben von eines adäquaten Rufs und gehen dann in die Praxis. Also wenn sie da nicht drauf beharren, dann kann ihnen ja nichts passieren. Weil, aber auch da wäre eben immer so eher mein Rat, eher schnell zu sein. Jetzt, was ich problematisch finde, und das war auch mein Streitpunkt mit meinem akademischen Lehrer, ich wäre sehr gerne, weil ich auch so jung war, zwischen Promotion und zweitem Staatsexamen einfach mal 3-4 Jahre noch in die Praxis gegangen, um dann mich zu habilitieren. Das wäre eigentlich mein Ideal gewesen. Und dann hat Herr Lange mal gesagt, wenn Sie das machen, Sie kommen nie zurück. Ich habe so eine Idee, warum man das gesagt hat, weil mich wahrscheinlich die Praxis auch einfach gepackt hätte. Also ich war mir nie so sicher, was ich werden wollte. Also von daher, also wenn man nicht sagt, also man weiß sowieso, ich gehe in die Wissenschaft und da führt kein Weg dran vorbei, dann kann man, glaube ich, auch so 3-4 Jahre mal so einen Praxiskontakt und sollte ihn auf jeden Fall auch machen. Wenn man aber eben für alles Mögliche offen ist, dann glaube ich, dass er da recht hatte, der Weg zurück ist nicht objektiv schwierig, sondern eher subjektiv schwierig.
Na, was ich interessant finde, ist der Gegensatz auf der einen Seite, ne, der Weg in die Wissenschaft, ich suche den Weg in die wissenschaftliche Freiheit auch, in die Unabhängigkeit in gewisser Weise und auf der anderen Seite aber eben dieses Fremdbestimmte, wo komme ich hin? Also das war für mich auch ganz ausschlaggebend. Also für mich kam Wissenschaft nicht in Betracht, weil ich wollte selbst bestimmen, wo gehe ich hin? Für mich kam Notariat nicht in Betracht, weil ich wissen wollte, ja, die Stelle suche ich mir aus, wo ich dauerhaft arbeiten möchte. Und Gerichte kamen sowieso nicht in Betracht, aber das wäre für mich auch schon deswegen nicht in Betracht gekommen. Ich wollte auch selbst bestimmen, was ich mache. Und das hat man eben nur in sehr wenigen Bereichen, das ne, dass man das so frei selbst bestimmen kann. Ne?
Ja, also er hat dann auch noch gesagt, das will ich auch nicht unterschlagen, er hat gesagt, Hochschullehrer ist der beste aller Berufe. Und jetzt im Nachhinein muss ich ihm Recht geben für mich. Und ich habe immer so das Gefühl, dass man natürlich einfach auch, das ist die glücklichste Fügung, wenn man da landet, wo man irgendwie sich sehr wohl fühlt. Und er hatte in einem Recht dieser unglaublichen Freiheit, die man als Hochschullehrer hat. Und das ist ja eine vielfältige Freiheit. Es ist ja nicht so, dass man sich jedem Praxiskontakt als Hochschullehrer verschließen muss. Man kann ja durchaus auch, gibt ja auch genügend Kollegen, die als Richter auch noch, Klaus-Dieter Drün oder so, der wirklich eben auch daraus viel bezieht, tätig sind. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit zu beraten und das, was ich bei ihm sehr früh mitbekommen habe und was mir einfach auch viel Spaß macht, ist dieser Bereich der Politikberatung, wo man sich natürlich ständig auch austauscht mit der Praxis. Also von daher, man hat als Hochschullehrer, und das darf man auch nicht kleinreden, man hat eine gewisse Sicherheit. Ja, das ist vielleicht irgendwie nur eine Basissicherheit und man hat eine gewisse Sicherheit. Man hat ständig mit jungen Leuten zu tun, die werden komischerweise auch immer jünger. Nein, die man selbst so entfernt sich immer mehr. Aber das ist auch irgendwie sehr durchaus sehr belebend. Man kann, und das finde ich natürlich auch sehr angenehm, auch wenn ich jetzt gerade eben drüber gesprochen habe, dass man natürlich auch gelegentlich mal mit der Praxis Kontakt hat, man kann eben auch Nein sagen, man ist auch da sehr frei. Und ich glaube auch, das ist eine ganz gute Beschreibung, jedenfalls in einer ordinarien Universität, was eben Köln dann doch vielleicht ist. Man hat Kollegen, man kann die sich aber auch frei aussuchen. Natürlich hat man auch in Fakultäten vielleicht die eine oder andere, sag mal so, Notwendigkeit, sich auch mal mit den Kollegen eben auch auseinanderzusetzen und auch auf Dinge zu einigen. Aber ansonsten ist man wirklich auch sehr selbstbestimmt. Also man ist eben nicht in irgendeinem Department eingebaut. Und man also sag mal so, wenn man diesen Schritt geschafft hat, dann ist man wirklich frei. Und das Tolle ist eben wirklich, ich mache irgendwie eigentlich alle 5, 6 Jahre auch ganz andere Sachen. Also ich habe so gewisse Konstanten, aber Sie haben es eben schon angesprochen, nicht? Jetzt darf ich im Augenblick bei der Deutschen Juristischen Gesellschaft mehr machen, als ich in der Vergangenheit gemacht habe. Aber auch das ist dann wieder nach 6 Jahren vorbei. Ich habe lange Zeit im Bereich der Hochschulpolitik viel gemacht, war jetzt gerade im Rektorat. Also sagen wir so, man definiert sich auch immer mal wieder neu.
Kommen wir doch zum Fundstück der Woche.
Jetzt laden wir ja immer unsere Gäste zu unserem Podcast ein und fragen im Vorgespräch immer, ob da Fundstück der Woche mitgebracht werden kann. Herr Benevies und ich wissen ja schon, was Sie mitgebracht haben. Wir freuen uns schon fürchterlich. Aber deshalb ist es nochmal formal an Sie, Frau Professor Hai, die Frage, was haben Sie uns denn mitgebracht?
Ich habe Ihnen etwas Sperriges mitgebracht, nämlich einen Blick auf das viel besprochene Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts zum zweiten Nachtragshaushaltsgesetz 2021, das uns, glaube ich, auf vielerlei Ebenen wirklich durchrüttelt. Und das habe ich Ihnen mitgebracht und ich habe natürlich ein bisschen nachgedacht, ist das jetzt eigentlich etwas, was Steuerrechtler interessiert? Ich würde mal sagen, es hat heute passt perfekt. Ja, heute nämlich wird der Vermittlungsausschuss das Wachstumschancengesetz, was ja schon unter dem Eindruck des Haushaltsurteils nochmal mehr Federn gelassen hat, entweder durchwinken oder auch nicht. Wir wissen gar nicht, was wir uns wünschen. Was wir daran sehen, ist, dass natürlich Steuergesetzgebung immer unter den Haushaltsnotwendigkeiten steht. Und gleichzeitig hat das Haushaltsurteil natürlich weit darüber hinaus aus meiner Sicht wirklich fundamentale Bedeutung für die Frage von Staatsaufgaben. Also betrifft uns sozusagen auch alle als Bürger.
Viele unserer Hörer, die sind ja wenig im Haushaltsrecht bewandert. Und vielleicht mal vorab die Frage, es geht ja in einem zentralen Punkt um Sondervermögen, also um die Transformation des Corona-Fonds in den Klima- und Transformationsfonds. Was ist das eigentlich, so ein Sondervermögen? Und warum ist das besonders und möglicherweise auch gefährlich für das Haushaltsrecht?
Ja. Das ist in der Tat die erste berechtigte Frage. Naja, eigentlich haben wir natürlich die Idee eines Gesamthaushaltes und jedes Sondervermögen hat zunächst mal das Problem der Intransparenz und vor allen Dingen auch, das stört mich fast noch mehr, also das ist eher ein demokratiestaatliches Problem, aber auch der Ineffizienz. Das sehen wir sehr schön auch an dem Sondervermögen Bundeswehr. Und wenn man jetzt über dieses Haushaltsurteil spricht, dann kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, man natürlich auch sich fragen müssen, was wären denn die richtigen Antworten, und es wird ja jetzt schon ins Spiel gebracht, also wenn wir an der Schuldenbremse festhalten, dann werden wir vielleicht ähnliche verfassungsrechtlich abgesichert, das ist ja die Besonderheit des Sondervermögens Bundeswehr, dass man das wirklich ins Grundgesetz reingeschrieben hat. Das nimmt dem Ganzen den Vorwurf der Intransparenz, dann ist es auch demokratisch wirklich nun mal, sagen wir so, mit 2/3 Mehrheit legitimiert. Aber das Problem der Ineffizienz, das ist natürlich trotzdem dem immanent, weil Sie haben natürlich immer, das ist also etwas, worüber ich als Juristin gar nicht so gut sprechen kann wie ein Ökonom das könnte, aber sie haben diese Sondertöpfchen-Mentalität, sie müssen es ausgeben, sie haben möglicherweise gar nicht richtige Prioritäten. Gleichzeitig führt es dazu, dass aus dem allgemeinen Haushalt Ausgaben in das Sondervermögen verlagert werden. Also eigentlich ist das keine optimale Antwort. Was aber das Haushaltsurteil eben lehrt, ist, dass die Sondervermögen eben kein Ausweg sind aus der 2009 eingeführten Schuldenregel. Das ist ganz wichtig. Das heißt also, diese Schuldenregel kann durch Sondervermögen nicht umgangen werden. Und wenn man sich jetzt die Reaktionen auf das Haushaltsurteil anschaut, vielleicht gerade weil Ihre Hörer nicht alle so mit dem Haushaltsurteil oder mit dem Haushaltsrecht wirklich, sag mal so, innig verbunden sind. Vielleicht drei Worte, was ist da eigentlich entschieden worden? Nicht? Also es ging um das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021, das dann erst Anfang 2022 beschlossen wurde. Das war das erste Problem, das also rückwirkend beschlossen wurde. Was man damals gemacht hat, war, dass man Kreditermächtigungen, die und zwar keineswegs unter Durchbrechung der Schuldenbremse, sondern auf der Grundlage der Notlagenausnahme im 109/115 Absatz 2 Grundgesetz, hatte man damals, was eben vorgesehen ist, in dieser ja sehr rigiden Schuldenregel, eigentlich eben keine Neuverschuldung außer 0,35% des Bruttoinlandsprodukts, also eigentlich keine Neuverschuldung. Das kann man eben durchbrechen, wenn man in Notlage ist. Mhm. So, nun war die Notlage vorbei, man hatte diese Kredite nicht gebraucht, man hat gesagt, oh prima, aber wir haben ja andere Probleme, nämlich eben die ökologische Transformation, und hat dann eben versucht, dieses Geld, diese Kreditermächtigung in den die Transformation zu verschieben. Und dass das nicht ging, und das ist das Interessante, davor ist in den Anhörungen gewarnt worden, im Schrifttum gewarnt worden. Also eigentlich war das klar. Und nun hat das Bundesverfassungsgericht dann diese Entscheidung auf gleich mehrere Säulen gestellt. Einmal hat es, was sehr nachvollziehbar ist, wenn wir so eine Ausnahme für Notlagen haben, also Naturkatastrophen und Notlagen, dann braucht es einen Konnex. Auf der einen Seite hat es gesagt, die Politik ist frei, wie sie auf eine Notlage reagiert. Ja, also es wird nachher nicht geprüft, hätte man das billiger bekämpfen können, das Übel, sondern das ist der Politik freigestellt. Aber dann muss eben ein Konnex bestehen zwischen dieser Notlage und der Kreditaufnahme und der damit finanzierten Ausgaben. Und an dem fehlt das eben. So, das war der Punkt 1. Und dann gab es, das ist ein bisschen sperriges Haushaltsrecht, dann verstieß man gegen das Prinzip der Jährigkeit und auch der Vorherigkeit. Da will ich jetzt gar nicht so tief einsteigen. Was aber ganz interessant ist, ist eben, dass diese ziemlich rigiden Haushaltsgrundsätze, dass die eben auch für diesen Notlagenkredit gelten. Das muss auch so sein, denn sonst können Sie das sich irgendwann sparen. Dann wäre nämlich das alles ein Einfallstor gewesen. Dann machen Sie einmal, sagen Sie, Notlage. Ich habe jetzt gerade gehört von Hanno Kube, das ist ja auch bekannt, der das mit erstritten hat, dieses Haushaltsurteil, dass man in Schleswig-Holstein überlegt, auf der Notlagenklausel, die es auch in den Landeshaushaltsgesetzen gibt, mit Corona begründet, nochmal wieder für 2024 die Notlage auszurufen, um damit Fahrradwege in Holstein zu finanzieren. Da sieht man schon, wenn man da nicht sehr streng ist, dann wäre diese Ausnahmeregelung wirklich wiederum ein Einfallstor, die Schuldenbremse dann doch ineffizient zu machen. Und was wirklich für mich so spannend war, war Folgendes. Das ist ja 2009 mit einer Grundgesetzänderung eingeführt worden, als wirklich, man sagen kann, schon ein Gegenmodell zu der vorherigen Schuldenregel, da hatten wir so eine goldene Regel. Das heißt also, bei einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts konnte Verschuldung aufgenommen werden und zur Finanzierung von Investitionen. Und das war im Grunde genommen nicht justiziabel, und das Verfassungsgericht selbst hat gesagt, naja, also das können wir eigentlich immer nur durchwinken. Und ich war damals schon im wissenschaftlichen Beirat vom BMF, und dann das sind im Wesentlichen Finanzwissenschaftler, die haben also gesagt, super Regel, diese Schuldenbremse, und wir Juristen haben mal gesagt, ja, in der Tat, klingt auf dem Papier gut, aber ob das halten wird. Und jetzt komme ich zum letzten Punkt, zum Haushaltsurteil. Was so bemerkenswert ist, ist ja Folgendes. Das ist einfach für nichtig erklärt worden, das Haushaltsgesetz. Wir Steuerrechtler, ja, wir träumen davon. Wir denken, oh, wäre das toll, wenn der so der Titzzuschlag, ja, wenn der einfach für nichtig erklärt würde. Ja, also nicht pro futuro und bitte irgendwie über die nächsten Grundsteuer, ja, über die nächsten 6 Jahre macht man eine Reform. Einfach nichtig. Wenn es das nicht gegeben hätte, das wäre gar nicht so einfach gewesen, weil das Haushaltsrecht ein bisschen anders funktioniert als Steuerrecht. Aber man hätte durchaus sagen können, Unvereinbarkeitserklärung und diese Kreditermächtigungen gelten weiter und die dürfen noch genutzt werden. Also man hätte das wirklich sozusagen, aber das, also im Steuerrecht passiert das ja. Und das war natürlich echt ein Fanal. Und dann habe ich nachher nachgedacht, Mensch, ja, warum haben die das gemacht? Und dann habe ich mich besonders geärgert, eigentlich über die Reaktion der Regierung. Ja. Ich meine, das war ja mit Ansage. Mhm. Andererseits muss man auch sagen, im Steuerrecht gibt es das eben auch. Da haben wir auch. Also, und das ist so, wenn man jetzt als Wissenschaftler dann darüber reflektiert, wie man auf solche Urteile reagiert, dann merkt man, man muss noch viel mehr schreiben, man muss noch viel kritischer sein, man muss also noch viel deutlicher machen, es ist gewarnt worden.
Ja, und ich glaube, diese Nichtigkeitserklärung, das ist ja das, was den Paukenschlag ausmacht.
Genau.
Und die Bundesregierung, ne, von allen wissenschaftlichen Seiten, von der Praxis, von der Literatur vorgewarnt, ist den Weg eingeschlagen und hat gedacht, naja gut, vielleicht können wir mit einer Unvereinbarkeitserklärung müssen wir rechnen, aber irgendwie, die werden sich nicht trauen, uns den Haushalt zu zersprengen. Und das hat sich das Bundesverfassungsgericht doch getraut. Und das hat aus meiner Sicht ja sehr unfair zu Kritik am Bundesverfassungsgericht geführt, die überhaupt nicht gerechtfertigt ist. Denn der Verfassungsgesetzgeber hat das ins Grundgesetz geschrieben. Das ist ja keine Erfindung des Bundesverfassungsgerichts, jetzt die Schuldenbremse anzuwenden, sondern, und das sind eben, wie Sie eben schon sagten, das ist eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat, was heute ja derzeit jedenfalls, glaube ich, undenkbar wäre. Deswegen die Schuldenbremse abzuändern, das ist ja Theorie, also jedenfalls bei den derzeitigen politischen Verhältnissen ist es, glaube ich, Theorie. Eher dann die Frage, wird wieder Notstand versucht auszurufen, um dann Rechtfertigung zu finden. Aber diese ungerechtfertigte Kritik am Bundesverfassungsgericht, eben auch von Politikern aus der Bundesregierung, ist das nicht genau Salz in der Suppe derjenigen, die die Demokratie angreifen?
Ja, es ist insofern interessant, als wir ja parallel eine gar nicht unumstrittene Diskussion haben, das Verfassungsgericht im Grundgesetz stärker abzusichern. Und wir führen die Diskussion natürlich vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Erfahrungen in Ungarn, in Polen und eigentlich sehr grundsätzlicher Sorgen. Man sieht dann aber schon am Haushaltsurteil, wie aktuell das ist. Nicht? Also von daher, Sie haben vollkommen recht, die Schelte trifft hier wirklich nicht das Verfassungsgericht. Vor allen Dingen, weil das Verfassungsgericht, wenn man jetzt wirklich tiefer in dieses Urteil einsteigt, sehr sorgfältig abgewogen hat zwischen Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers und Kontrollmöglichkeiten. Das ist ganz differenziert. Deshalb habe ich eben so betont, dass das Gericht gesagt hat, nein, wir kontrollieren nicht, ob die Höhe der Kredite, die da aufgenommen wird, ob die angemessen ist, ob man nicht vielleicht sparen können oder Steuern erhöhen, das alles wird dem Gesetzgeber überlassen. Das heißt, also das Verfassungsgericht, das ist ja das, was uns im Steuerrecht auch oft quält. Weil im Steuerrecht haben wir ja ständig diese Diskussion, nicht, wenn es um Artikel 3 geht, also wo ist der Entscheidungs- und vor allem auch die Einschätzungsprärogative des Gesetzgebers, das ärgert mich oft an steuerrechtlichen Entscheidungen besonders, weil Einschätzungsprärogative heißt ja eigentlich, was nachvollziehbar ist, ich handle als Gesetzgeber unter Unsicherheit. Wenn ich dann aber weiß, das Gesetz wirkt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, dann könnte man ja auch als Verfassungsgericht sagen, Moment, das ist keine Einschränkung der Einschätzungsprärogative, sondern das ist dann sozusagen die Folgerung aus Sachverhaltsfeststellungen. Also von daher ist das natürlich immer ein sorgfältiges Austarieren und das haben Sie jetzt eben so angedeutet. Interessant waren ja eigentlich auch die Reaktionen dann natürlich auch der Politik. Man hat dann ja gemerkt, das waren dann die Bauernproteste gegen die Einschränkung der Agrar, unter anderem im Agrardieselsubventionen. Und ich glaube, das wird jetzt auch die zukünftige Diskussion beherrschen. Es ist natürlich auch nicht einfach, für die Politik zu reagieren. Das muss man ganz klar sehen. Denn auf der einen Seite heißt es, und das ist auch zutreffend, es ist genug Geld da. Das ist auch sicherlich richtig. 2025 werden wir irgendwann die Billionengrenze der Steuereinnahmen überschreiten. Mit einem ja enormen Aufwuchs, nicht 30% mehr Steuereinnahmen in der letzten Dekade. Aber es bedarf eben Umschichtungen. Und ich glaube, dass die Diskussion, die wir jetzt erleben werden, wird die sein, wir haben diese riesen Investitionsaufgaben, wobei das Aufgeben der Schuldenbremse wird aus meiner Sicht per se jedenfalls nicht zu einem Euro mehr Investitionen führen. Wir hatten ja vorher auch keine Investitionen. Also von daher jedenfalls keine Investitionen, die, sag mal so, zukunftsorientiert waren. Aber das sind die Diskussionen, die jetzt geführt werden müssen. Sie werden geführt werden müssen. Ich habe das ein bisschen weiter ausgeholt. Das Verfassungsgericht. Das ist eigentlich genau die Rolle des Verfassungsgerichts, Verfassungsrecht anzuwenden. Ich würde gleichwohl auch nicht sagen, dass man jetzt sagt, na gut, das ist halt Verfassungsrecht und das ist in Stein gemeißelt. Wenn wir uns das anschauen, wie oft die Artikel 104a fortfolgende Grundgesetz verändert worden sind. Ja, wenn wir in die Grundrechte gucken, da passiert nichts, ist auch richtig so. Also das ist ja Recht, das ist sehr politisch. Das muss es auch sein. Es muss auch flexibel sein. Und vor allem ist es ja auch schlecht. Also man muss ganz ehrlich sagen, die Finanzverfassung ist auch nach 3 Föderalismusreformen einfach wirklich ein Feld der Verflechtung, der Intransparenz und der ja, Dysfunktionalität. Wir denken nur an die Gewerbesteuer. Ja, das ist, aber sie kriegen die Gewerbesteuer nicht weg ohne eine Finanzverfassungsreform. Also von daher muss man sagen, Sie haben vollkommen recht, die Schuldenbremse ist großartig. Sie hat gehalten. Faszinierend.
Also die Gewerbesteuer, das ist wirklich immer wieder faszinierend, sage ich meinen Studentinnen und Studenten auch. Nicht? Seit 30 Jahren fordert die Wissenschaft und die Praxis, die Gewerbesteuer muss abgeschafft werden. Wir als Freiberufler sind ein wenig zurückhaltend, was das anbelangt. Ne? Aus purem Eigeninteresse und eigenem Nutz.
Aber Sie haben doch den 35 ISDG, der schützt doch.
Ja, Sie sagen, ja, partiell. partiell, genau. Sie haben ja auch jetzt völlig zu Recht von der Intransparenz der Finanzverfassung gesprochen. Bevor ich es vergesse, ich habe hier noch einen Begriff auf meinem Zettel stehen, der ist schon mehrfach gefallen, das Sondervermögen. Also ich als ganz naiver Nicht-Finanzpolitiker stelle mir unter Vermögen immer positives Vermögen vor. Da fängt doch die Intransparenz beim Begriff schon an und ich glaube, dass mindestens 95% der Bevölkerung, wenn sie Sondervermögen hören, ach, da ist irgendwo Geld vom Himmel gefallen und das investieren wir jetzt in die Bundeswehr.
Ja, vollkommen richtig, denn da geht es um kreditfinanzierte Sondervermögen und damit sprechen Sie ja das eigentliche Problem an. Und das ist auch der Punkt, wo ich mich immer wundere, dass man sich nicht viel mehr für Haushalts- und Finanzverfassungsrecht interessiert, weil es ja Staatsverschuldung ein wirklich, es ist leider auch das ist wieder komplexer. Auf der einen Seite wird ja immer zu Recht gesagt, Staatsverschuldung ist auch der Grund, warum wir anders als wir haben ja auch keine verfassungsrechtlichen Obergrenzen für den Steuerzugriff, auch wenn Halbteilungsurteil man das mal versucht hat. Aber da haben wir das Grundprinzip der demokratischen Kontrolle, ob das funktioniert oder nicht, auch viel umverteilt und so weiter, das ist also schwierig, aber grundsätzlich funktioniert es. Bei der Staatsverschuldung funktioniert es nicht. Ist ganz einfach, weil es natürlich immer die Steuern der zukünftigen Generationen sind. Also von daher sind diese Sondervermögen, diese kreditfinanzierten Sondervermögen allemal natürlich himmelschreiend ungerecht, jedenfalls dann, wenn diese Investitionen nicht in Zukunft, also wenn diese Kreditaufnahmen, so muss man es formulieren, nicht in Zukunftsinvestitionen dann fließen. Das zu definieren ist auch schwierig. Also das ist ja etwas, was zum Beispiel Clemens Fuß vom IFO-Institut nicht müde wird zu sagen, dass wir natürlich, wenn wir an Zukunftsinvestitionen denken, es wird da jetzt auch schon drüber gesprochen, ob man nicht wieder zurückkehren soll zu einer modifizierten goldenen Regel plus, indem man sagt, na ja, also Nettoinvestitionen können kreditfinanziert werden, dann denkt man sofort, jedenfalls wenn man kürzlich Bahn gefahren ist, ans Schienennetz, man denkt an Brücken und dergleichen mehr. Ist das die Investition, die wir brauchen? Brauchen wir nicht Investitionen in Bildung? Jetzt sind wir vielleicht doch nochmal eleganter Schlenker zum heutigen Vermittlungsausschuss beim Wachstumschancengesetz. Muss es nicht vielleicht um Subventionen für Forschung und Entwicklung gehen? Also mit anderen Worten, Sondervermögen, wie gesagt, ist eben in der Regel kreditfinanziert, verschleiert, dass es um Staatsverschuldung geht. Und Staatsverschuldung ist eine vom Grundsatz her, muss man ganz sagen, wirklich eine Droge für die Politik. Das ist ganz klar, weil ich glaube, das ist der Grund, warum man das eben unbedingt und zwar wirksam im Grundgesetz begrenzen muss. Weil natürlich der heutige Wähler, der profitiert von den Staatsausgaben und irgendjemand wird das später zurückführen müssen. Also es ist ja auch aus dem Ausland gesagt worden, was regt ihr euch jetzt eigentlich so auf, ihr Deutschen? Ja, ihr spart euch hier zu Tode. Nur nochmal, und deshalb ist das Haushaltsurteil aus meiner Sicht eben jenseits dieser zerstörten Haushalts, hat man ja irgendwie repariert und so und der Bauernproteste. Es wäre schön, wenn uns dieses Urteil dazu bringen würde, eben über Aufgaben, notwendige Staatsaufgaben mehr nachzudenken, weil, wie Sie schon sagen, wir können das Sondervermögen nennen, aber im Ergebnis muss es immer der Steuerzahler. Irgendwann muss es irgendein Steuerzahler bezahlen.
Und es ist ja völlig zu Recht so, wie Sie sagen, eine echte Haushaltskonsolidierung mit umfangreichen Schuldenrückführung hat es in meiner Lebenszeit, ich bin 1965 geboren, aus meiner Sicht nicht gegeben. Dass es die letzten 10 Jahre so gut gelaufen ist, lag ja eigentlich an den nicht vorhandenen Zinsen, die gezahlt werden mussten.
Und den steigenden Steuereinnahmen.
Genau. Genau. Also das war wirklich Augenwischerei. Wenn die Schuldenbremse so eingehalten werden würde, wie sie im Augenblick konzipiert ist, würden in der Tat auch der Schuldenstand abschmelzen. Wenn wir wirklich immer nur die 0,35% des Bruttoinlandsproduktes an Verschuldung hätten und wir natürlich auch mehr Wachstum hätten. Also das ist ja sozusagen, die Konsequenz dieser Regel, dass also wenn wir natürlich kein Wirtschaftswachstum haben, dann sind auch 0,35% Verschuldung noch zu viel. Aber da kann man vielleicht sagen, deshalb kann ich Sie so ein bisschen beruhigen, Sie haben das deshalb nicht erlebt, weil die Schuldenbremse gilt ja erst scharf seit 2016. Also sie hatte noch gar nicht so viel Zeit, sich richtig zu entfalten. Aber sie würde, wenn man sie jetzt wirklich ganz konsequent und ohne Umgehung durch Sondervermögen, da sind wir ja noch in der Abrechnung eigentlich dessen, was jetzt wirklich die Konsequenz aus dem Haushaltsurteil sein muss. Wenn man sie wirklich so konsequent befolgen würde, dann würde es zu einem langsamen Rückführung kommen. Das Thema ist wirklich, und deshalb, Sie haben mit Fragen zur Ausbildung und zu meiner Arbeit an der Universität angefangen. Ich finde das einfach wahnsinnig spannend und ich unterrichte das auch unheimlich gerne. Also, weil das sind so elementare Fragen, die sich einem darstellen. Und wie gesagt, die Antworten, also ich selbst finde es schwer, auf das Haushaltsurteil wirklich schon zur Antwort zu kommen. Ich halte, Sie haben eben gesagt, das werde dazu nicht kommen, aber ich halte es doch für sinnvoll, über eine ganz ruhige und, sagen wir so, auch möglichst rationale Diskussion des Haushaltsurteils darüber nachzudenken, wie man die Schuldenbremse möglicherweise modifizieren muss. Denn eine letzte Äußerung von Wolfgang Schäuble war, dass er, man muss ja mal sagen, man kommt ja nur über eine Normenkontrolle, die ein Drittel der Bundestagsmitglieder erfordert. Also man kommt sehr schwer gegen ein Haushaltsgesetz überhaupt nur zum Bundesverfassungsgericht. Und er hat der CDU gesagt, super, ihr habt hier gewonnen, aber ihr werdet euch auch zukünftig daran festhalten lassen müssen. Und das ist, glaube ich, schon eine sehr berechtigte Warnung gewesen, darüber nochmal nachzudenken, ob es vielleicht, also ich glaube, es gibt schon ein paar Härten der Schuldenbremse, die vielleicht nicht sinnvoll sind, sie freizugeben und darauf zu hoffen. Und das war eigentlich mein Punkt eben. Zu hoffen, dass wenn man da eine wie auch immer geartete Investitionsklausel reinschreibt, dass es dann zu Investitionen kommt. Das verkennt ja völlig, warum es nicht zu den Investitionen kommt. Wir haben gerade eben im Vorgespräch darüber gesprochen, wie lange es dauert, bis öffentliche Gebäude saniert sind. Das liegt ja nicht daran, dass das Geld nicht da ist. Wir haben in der Uni zu Köln immer das Problem, das Geld abfließen zu lassen.
Ja, genau. Liebe Frau Professor Hai, ganz herzlichen Dank für dieses hochinteressante Thema, was ja nicht nur uns so brennend interessiert, sondern ich glaube auch die vielen Berater, die vielleicht heute zuhören, weil es eben nicht sozusagen vom Schreibtisch genommen ist, aber trotzdem diese hohe Bedeutung für uns alle hat. Und um es vielleicht im Bild zu sagen, die schwäbische Hausfrau, die trällert eben nicht mehr, das bisschen Haushalt macht sich von allein, sondern das Bundesverfassungsgericht hat Flöcke eingeschlagen und es bleibt hochinteressant zu beobachten, was zum einen die Politik, die Literatur, aber dann vielleicht auch der verfassungsgebende Gesetzgeber einmal aus diesem Jahr, vielleicht aus dem Blickwinkel des ein oder anderen Politikers Störfaktor namens Schuldenbremsen machen wird. Ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns im Podcast waren, liebe Frau Professor Hai.
Ja, vielen Dank. War mir auch ein Vergnügen.